jemand, um was es da ging. Einen Hauptrolle vielleicht, jemand, der weiß, wer da mitgespielt hat in dieser Predigt. Hey, gut. Also, und da David da die Hauptrolle gewesen ist, kann mir irgendjemand noch sagen, was mit David in der Predigt passiert ist? Aha, er ist vorbereitet worden, er ist erst mal auserwählt worden. Genau, auf was für einen Dienst war es denn? Genau, König zu werden. Ja, ist ja nicht einfach irgendwie so ein Dienst, sondern war ein großes Ding. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wie Gottes Maßstäbe gewesen sind, um den König auszuwählen. Und im Leben von David, muss ich immer wieder feststellen, da passieren ungeheuerliche Dinge, die auf einer Seite schwer vorstellbar erscheinen, aber auf der anderen Seite sind sie ganz klar von Gott geführt. Und nachdem David zum König gesalbt wurde, setzt er sich nicht gleich auf den Thron, wie man das eigentlich so erwarten würde, sondern ging erstmal zurück zu seinen Schafen auf die Weide. Ja, erstmal ungewöhnlich. Aber natürlich ist es seltsam, wenn da so ein Prophet in die Familie kommt und der Vater alle Söhne auflaufen lässt. Und da sind natürlich nicht, da ist nicht der Richtige dabei, dann fällt dem Vater plötzlich ein, ah, ich habe ja noch einen. Und der bekommt dann diese Königssalbung und dann geht er erstmal wieder zurück zu seinen Schafen. Das erinnert mich ein bisschen bei RTL an Undercover Boss. Wer die Sendung vielleicht kennt, Heinz kennst du nicht, wo der oberste Chef einer Firma sich verkleidet und ganz nach unten bei den kleinen Angestellten runtergeht und inkognito mitarbeitet, um festzustellen, wie es denn eigentlich in seiner Firma läuft. Ja. Jetzt hinkt natürlich dieses Beispiel, weil bei David ist es natürlich keine Firma. Aber er ist auf der einen Seite kleiner Angestellter, so als Hirte und Schafe, und König in spe. Und gerade diese Bodenständigkeit hilft David später für diese schweren Zeiten, die auf ihn zukommen, die zu meistern, die noch auf ihn warten, die auf ihn zukommen. Und im Grunde genommen sollten wir Gott dankbar sein, dass wir unsere Zukunft nicht kennen. Ich weiß, es wird immer wieder gesagt, oh, wenn ich nur wüsste, was mir die Zukunft bringt. Im Grunde genommen sollten wir dankbar sein, dass wir nicht wissen, was jenseits von heute passiert. Ich glaube, das ist eines der besten Dinge, die Gott tut, dass wir das nicht wissen. Denkt einfach mal dran, über wie viele Dinge wir uns Sorgen machen müssten, wenn wir es wissen würden, was auf uns zukommt. Wie viele Sorgen uns erspart bleiben, weil wir einfach nicht wissen, was auf uns zukommt. Wir sorgen uns ja jetzt schon genug, wenn sie da sind. Gott ändert sich nicht. Wir aber schon. Die Orte, an denen wir leben, ändern sich. Leute ändern sich, sogar Freunde. Die Arbeit ändert sich. Oft ändern sich die Umstände, in denen wir leben, der Tod eines Elternteils oder eines Kindes. Unsere Gesundheit kann sich ändern. Überleg einfach mal, was sich alles in den letzten 5 Jahren in deinem Leben geändert hat. Wenn du die letzten 5 Jahre mal zurückdenkst, was hat sich da alles verändert? Bist du nicht froh, dass Gott dir nicht 5 Jahre im Voraus bekannt gegeben hat, was auf dich mal zukommt? Und wie gnädig von Gott, dass er David einen Tag nach dem anderen zuteilte und dieser junge Mann, der sich bei den Schafen und auf dem Schlachtfeld als treu erwiesen hatte, stürzte dann von der höchsten Spitze seiner Berühmtheit in die tiefste Depression der Verzweiflung. Und Gott war so gut, David nicht alles zu eröffnen, was noch auf diesem Weg passieren würde. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Der Alex hat vorhin so ein Psalm vorgelesen, der wirklich sehr gut passend, der von David war, wo aus dieser Zeit stammen könnte, in dem David das Tal betreten hat, das Tal seines Lebens. Und so habe ich die Predigt heute mal benannt, Davids Tal. Obwohl das Kapitel mit dem Kampf gegen Goliath jetzt normalerweise anstehen würde, will ich es überspringen und nur streifen, da mein guter alter Freund Fischle vor ungefähr anderthalb Jahren schon ausführlich darüber gepredigt hat. Jetzt werdet ihr sagen, warum war ich vor anderthalb Jahren nicht da gewesen? Ihr habt aber die Möglichkeit, es auf unserer Webseite runterzuladen und ich würde es euch sehr empfehlen, sie euch nochmal anzuhören. Aber was mir von damals geblieben ist, ist, dass David an die Front geschickt wird von seinem Vater, um den Brüdern und dem Hauptmann Essen zu bringen. Dort angekommen, geht ihn so sein ältester Bruder an. Warum er hier an die Front gekommen ist? Was willst du denn hier? Willst du hier jetzt bloß schauen, was wir hier so machen und dem Krieg zuschauen und so? Warum bist du nicht bei den Schafen? Und dieser ältere Bruder wusste sehr wohl, dass David bereits zum König gesalbt wurde und er nicht. Und wahrscheinlich, sieht man jetzt hier schlecht, aber der Finlay hat mich heute Morgen gefragt, ob das der Marvin auf dem Bild ist. Aber ich muss dem sagen, Marvin, du bist es nicht. Aber wahrscheinlich machte ihn das neidisch. Aber zu dieser Zeit versteckte sich das gesamte israelische Heer vor dem Riesen Goliath, der auf der anderen Seite des Tals die Israeliten und ihren Gott verhöhnten. Ist euch das auch schon mal passiert, dass wenn ihr wirklich große Probleme im Anmarsch waren, sich gleichzeitig noch Seitenhiebe aus den eigenen Reihen hervortreten? Wenn ihr wirklich wisst, da stehen jetzt große Probleme an, dass zur gleichen Zeit auch noch Seitenhiebe aus den eigenen Reihen auftauchen. Und anstatt, dass die Brüder etwas gegen Goliath tun, hacken sie lieber auf dem kleinen Bruder rum. Und ich denke, wenn wir uns mit großen Problemen konfrontiert sehen, sollten wir eigentlich nicht aus den Augen verlieren. Kämpfe an der Seitenlinie und auch noch von den eigenen Leuten, die rauben uns nur Kraft und Energie. Und David war klug genug, sich auf Goliath zu konzentrieren und nicht auf die Seitenhiebe, die aus den eigenen Reihen kommen. Und ich möchte uns das mitgeben, dass wir das im Kopf haben, was das wirkliche Problem ist, auf das wir uns konzentrieren müssen. Lasst uns konzentriert sein auf den wahren Kampf, den Gott mit uns führen will. Und so schlau war David. Er ging gar nicht auf die Seitenhiebe seines Bruders ein, sondern er konzentrierte sich auf den Riesen. Und zwar nicht auf Goliath, sondern auf den Riesen, der hinter Goliath stand. Nämlich Gott. Gott war der wirkliche Riese. Und David wusste, er hatte Gott auf seiner Seite und da sah der eigentliche Riese wie ein Zwerg gegen Gott aus. Und das vergessen wir immer viel zu schnell. Der Riese hinter dem Riesen. Gott, der größer ist als alles, was uns hier auf der Erde Angst machen kann. Und warum sehen wir dann nicht auf ihn? Warum sehen wir nicht auf Gott, wenn wirklich wir mit Riesen kämpfen? Wenn unsere Gesundheit schwächelt, dann schau auf den Riesen. Wenn deine Ehe bröckelt, dann schau auf den Riesen. Wenn deine Kinder dir Schwierigkeiten machen, dann schau auf den Riesen hinter dem Riesen. Und das tat David und deshalb ist es auch zu erklären, dass er keinerlei Angst hatte und Goliath schlagen konnte. Nach dieser Schlacht erlangte David mit nicht mal 20 Jahren sofort die Berühmtheit. Er wurde zu einem Nationalhelden und die Leute fingen an, Loblieder von ihm zu singen. Saul hielt sein Versprechen und holte den Mann an seinen Hof, machte ihn reich. Und David gehörte von nun an fest zum Königshof. In 1. Samuel 18, 2 und 5 lesen wir, Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug. Darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Diese Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes und auch die Leute am Hof Sauls freuten sich darüber. Also dort am Hof angekommen, begegnet David Sauls Sohn. Der heißt Jonathan. Und wer hätte gedacht, dass aus dieser Begegnung mit Jonathan sich eine tiefe, tiefe Freundschaft entwickelt. Das heißt ja nämlich in den Versen 1 und 3, heißt es schon nach diesen wenigen Worten, wo die sich das erste Mal begegnen, fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David und sagt, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Gott wusste, dass David einen engen Freund brauchen würde, der mit ihm durch dieses Tal gehen würde, das vor ihm lag. Nur David wusste noch nichts von diesem Tal, das auf ihn warten würde. Enge Freunde, will ich mal euch sagen, sind selten im Leben. Ich würde mal gern per Handzeichen abfragen, wenn ihr sagen würdet, ich habe so einen engen Freund im Leben. Also wer das sagen kann, ich weiß, ich habe so einen engen Freund im Leben. Das ist eine wichtige Sache, weil manchmal kriegen wir nur einen so einen Freund geschenkt. Manchmal vielleicht zwei, höchstens drei. Aber das ist dann wirklich schon mehr als die Regel. Und ich muss unseren jungen Leuten nochmal klar machen, Facebook sind keine Freunde. Ja? Auch wenn da 300 Freunde drinstehen, das sind keine engen Freunde. Lasst euch das von hier vorne gesagt sein. Erst wenn vier Charaktereigenschaften erfüllt sind, kann man von engen Freunden reden. Interessanterweise finden wir alle diese vier Eigenschaften bei Jonathan und bei David vorhanden. Ein enger Freund nämlich ist bereit, Opfer zu bringen. Du brauchst einen engen Freund nicht, um den Gefallen anzubetteln, und das traf ganz sicher auch bei Jonathan zu, denn in Samuel 18, Vers 4 heißt es, dabei zog er Mantel und Rüstung aus und begleitete David damit, auch sein Schwert, sein Bogen und sein Gürtel schenkte er ihm. Enge Freundschaften sind gekennzeichnet durch Selbstlosigkeit. Da wird nicht hochgerechnet oder Strichlisten geführt, oh, das hast du schon von mir gekriegt und das habe ich alles schon in dich investiert und sowas. Ein enger Freund ist dazu da, dir zu helfen, wenn immer und wie auch immer du ihn brauchst. Ein enger Freund ist dir loyal gegenüber. Er wird nicht gegen dich sprechen, wenn du nicht in der Nähe bist. Es heißt hier, Jonathan setzte sich für David bei seinem Vater ein. Und das war sehr bedeutsam, denn Saul war nicht nur König und Jonathans Vater, sondern war auch zu dieser Zeit entschlossener Feind von David. Er verteidigte David nicht nur, er wies auch seinen Vater zurecht für seine Haltung gegenüber David. Und Jonathan, der war ein echter Freund. Keine Kleinlichkeiten, kein Neid, keine Eifersucht. Obwohl Jonathan natürlich gewusst hat, hier geht es um mein zukünftiges Erbe. Denn ich bin ja der Sohn vom derzeit regierenden König Saul. Und David wird der zukünftige König sein. Da hätte natürlich Neid aufkommen können, ja. Nicht die Spur bei Jonathan. Dritter Punkt. Ein Freund, enge Freunde geben einander Halt. Wenn dein Herz gebrochen ist, dann darfst du bei solch einem Freund all dein Elend ausschütten. Er wird es verstehen. Wenn ein guter Freund sich zum Heulen fühlt, dann lass ihn weinen. Wenn ein naher Freund verletzt ist, lassen wir ihn verletzt sein. Und wenn ein enger Freund es braucht zu klagen, dann hören wir ihm zu. Ein enger Freund ist für dich da und darfst du selbst sein in seiner Gegenwart. Und als viertes und letzten Punkt, ein enger Freund ist ein Quell der Ermutigung. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen. Damals, als David in Horesha in der Steppe bei Sif war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Also David lebte draußen in der Wüste, da Saul hinter ihm her war. Und in jedem Augenblick hinter jedem Busch, Felsen oder Hügel konnte Saul mit seinen Männern auf ihn warten, ihn niederzuschlagen. Sauls Hass verfolgte ihn sein Leben lang. Und was tut Jonathan? Jonathan geht hin in die Wüste, sucht David auf und ermutigt ihn. Ist doch unglaublich. Solch einen Freund muss man haben. Jonathan erlebt David an dem Tiefpunkt seines Lebens, geängstigt, gejagt, umzingelt, durch die Wüste stolpernd, und er bringt ihm Ermutigung. Jemand hat einmal gesagt, Einsamkeit ist das verzweifelste aller Wörter. Das schlimmste Wort ist Einsamkeit. Sogar Jesus hat sich mit seinen Freunden umgeben, als er sich einsam gefühlt hat. Und ich wünsche euch allen nur einen solchen Freund wie Jonathan. Und traurig finde ich bei dieser ganzen Geschichte auch, dass diese Geschichte dadurch besudelt wurde, dass man versucht hat, in diese Geschichte der Freundschaft zwischen David und Jonathan eine homosexuelle Geschichte reinzulesen. Denn es handelt sich um eine echte, tiefe Freundschaft. Es war eine wohltuende, gottehrende Beziehung, die Gott in deinem Leben, in dem Leben von beider Männer nutzte und sogar für ihre zukünftigen Familien nutzte. Nun können sich einige unter uns fragen, die ganze Geschichte von David kenne ich nicht so gut. Hey, und irgendwie ist das seltsam, denn Saul war doch noch am Anfang so begeistert von David, holt ihn an seinen Hof. Und plötzlich jagt er ihn so durch die Wüste. Und diesen Punkt, den möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Saul erkannte nämlich, dass der Geist Gottes bei David war. Jede Schlacht gewann er. Bei der Bevölkerung wuchs das Ansehen immer mehr für David. Und die Leute fingen an, Loblieder zu singen. Saul hat 1000 Menschen getötet, David hat 10.000 Menschen getötet. Dass das natürlich bei Saul etwas ausgelöst hat, muss uns klar sein. Das erregte Neid und Eifersucht bei Saul. Zudem wurde er von Zeit zu Zeit von dem Geist heimgesucht, der ihn in den Wahnsinn trieb. Und dann witzigerweise, und das ist dieses Unglaubwürdige, nur das Harfespielen von David konnte Saul in solch einer Situation beruhigen. Und das konnte der Kerle anscheinend auch noch gut. Ja, der konnte nicht nur alles gut, der konnte auch noch Harfe spielen. Aber weil David auch das noch konnte, kam es mehrmals dazu, dass gerade beim Singen und beim Spielen Saul versuchte, David mit einem Speer umzubringen. Und da heißt es nämlich, aber der böse Geist vom Herrn kam über Saul und Saul saß in seinem Hause und hatte seinen Spieß in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Und Saul trachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er aber wich aus vor Saul und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh und entrann in jener Nacht. Wir sehen, dass Gott Stück für Stück die Säulen in Davids Leben kippt. Zuerst nahm er ihm die gute Position, die David hatte, in der er lebte. Er war ins Heer gebracht worden und hatte sich als treuer, sogar heldenhafter Soldat erwiesen. Und plötzlich kippt die Säule seiner guten Position als Heeresführer. Und wir werden jetzt mal sehen, welche Säulen Gott Stück für Stück bei David anfängt kippen zu lassen. Also sein Beruf, seine Position, seine Stellung einfach weg. Die nächste Säule, die Gott entfernt, ist Davids Frau. Noch habe ich nicht über sie gesprochen, aber sie war der Preis für den Kampf gegen Philister. Und Saul gab ihm diese Michael als Pfand, wenn er geht und 100 Philister tötet. Saul hatte natürlich einen Hintergedanken, hoffte, vielleicht wird David dabei selber draufgehen. David, so cool wie er gewesen ist, bringt ihm natürlich 200 Philister, nicht bloß 100. Und gibt ihm dann diese Tochter zur Frau. Und tatsächlich verliebt diese Michael sich auch in David. Als Saul herausfindet, dass David bei ihr ist, auf der Flucht, verhilft sie ihm mit einer Lüge zur weiteren Flucht. Und ab diesem Zeitpunkt kommen die zwei nicht mehr zusammen. Also die zweite Säule wird in Davids Leben gekippt. Seine Frau ist weg. David flüchtet weiter und zwar zu dem Propheten Samuel. Ihr erinnert euch, der, wo ihn gesalbt hat, nach Rama, wo er sich guten Rat und Weisheit erhofft, weil David sich nicht erklären kann, was er falsch gemacht hat. Warum jagt ihn Saul wie ein Besessener? Denn er hat ja überhaupt nichts verbrochen. Und dann kommt er da nach Rama zu Samuel und irgendjemand kriegt Wind davon, dass David dort ist, erzählt es Saul. Saul kommt mit einigen Truppen dorthin. Diese Begebenheit müsst ihr mal nachlesen. Ist wirklich irrwitzig, das zu lesen. Als ich das mir gestern nochmal durchgelesen habe, ich dachte, ich muss den Punkt überspringen, das würde alles zu weit gehen. Aber lest euch diese Begebenheit in Rama mal selber durch. Ist sehr, sehr interessant, was da passiert. Also verliert David. David muss dann wieder fliehen aus Rama und verliert dann auch noch seinen Ratgeber und seinen weisen Mentor Samuel. Weiter auf der Flucht vor Saul begegnet Jonathan und David sich noch einmal da in der Wüste. Jonathan baut ihn nochmals auf und dann heißt es, sie gehen dann in unterschiedliche Richtungen auseinander. Und das war nochmals eine Säule, die in Davids Leben gekippt wurde. Was für ein Augenblick für David. Gott hat ihm seine Position genommen. Gott hat ihm seine Frau genommen. Gott hat ihm Samuel genommen. Und Gott hat ihn seinem treuesten und engsten Freund Jonathan genommen. Und als ob das nicht genug wäre, kommt jetzt noch der letzte Schlag. Und da heißt es, David verliert seine Selbstachtung. Wie ist das passiert? Das ist die letzte Säule in Davids Leben. Da heißt es nämlich, David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. Und jetzt treue Bibelleser werden jetzt natürlich sagen, aha, Gat, war mir klar, kommt mir natürlich sofort, was Gat ist und wer von Gat ist. Um es euch nicht zu schwer zu machen, sage ich es euch nämlich. Gat ist der Ort, wo Goliath gelebt hat. Gat war das Hauptquartier der Philister. Und ausgerechnet dort in Gat sucht David nach dem König. Der König war natürlich ziemlich misstrauisch. Denn schließlich hatte er ihren Riesen getötet. Und David wurde natürlich sofort erkannt, da kommt der, der unseren Riesen getötet hat. Der kommt ausgerechnet zu den Feinden. Nun, David war nicht dumm, aber ihr glaubt nicht, was sein nächster Schritt gewesen ist. Und das lesen wir jetzt mal zusammen. Und das stellen wir uns jetzt mal bildlich vor. Ja? Ihr habt Vorstellungskraft. David war sich im Klaren, was diese Worte bedeuteten, und er geriet in große Furcht vor Achish, dem König von Gat. Darum stellte er sich wahnsinnig und tobte, als sie ihn festhalten wollten. Er kritzelte auf die Torflügel und ließ Speichel in seinen Bart laufen. Mann, oh Mann, ist unser Held hier aber tief gesunken. Mit Schaum vor dem Mund, an die Torflügel kritzelnd, sieht er aus wie ein Idiot, dem der Sabber in den Bart läuft. David war wohl ganz unten angekommen. Und ich sage euch, wenn all unsere Säulen im Leben mal weggekippt sind, dann verlieren wir die Wahrheit vor den Augen. Dann fängt alles in unserem Leben an zu bröckeln. Dann sind wir wirklich am Ende. Aber mitten in dieser Tragödie, kommt witzigerweise, bietet Gott uns eine Spur Komödie noch an. Ist auch immer interessant, was in der Bibel an Komödie noch drin steht. Da sagte dann Achish zu seinen Leuten: Ihr seht doch, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn denn zu mir? Habe ich nicht denn schon Verrückte genug hier? Der soll sich anderswo austoben. Was hat er hier in meinem Haus zu suchen? Also, was bringt ihr mir diesen Wahnsinnigen hierher? Habt doch schon genug Verrückte um mich rum. Ja, schickt den weg. David konnte nicht mal im Lager des Feindes Schutz finden. Sogar dort wurde er rausgeworfen. Also, nochmal zusammenfassend. David hat seine gute Position verloren. Er hatte seine Frau verloren. Er hat seinen Ratgeber Samuel verloren. Seinen engsten Freund Jonathan. Und jetzt hat er noch seine Selbstachtung verloren. Und ähnlich wie bei Hiob hat ihn diese Verluste Schlag auf Schlag mit solcher Härte getroffen, dass sein Leben plötzlich wie so ein Trümmerhaufen gewesen ist. Und dabei war er vollkommen unschuldig gewesen. Und ich frage mich manchmal, und das wird auch in der kommenden Predigt vielleicht Thema sein, sind das die Zeiten gewesen, wo David in Psalm 23 schreibt: Und du führst mich durch das dunkle Tal. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, verstehen wir manchmal die Psalme besser, die David geschrieben hat. Und jetzt frage ich euch mal, wie ist es denn in unserem Leben? Wenn wir Kinder sind, dann verlassen wir uns auf unsere Eltern, die sind die Säule in unserem Leben. Wenn wir erwachsen geworden sind, dann lehnen wir uns voll auf unsere Bildung, auf unsere Intelligenz, auf unsere Arbeit, auf unseren Beruf, vielleicht auf unseren Ehepartner, vielleicht auf unsere finanzielle Sicherheit. Vielleicht können wir uns auf unsere Freunde verlassen. Aber wie wir sehen, kann ihm nur eine Säule nach der anderen in unserem Leben bröckeln und wegkippen. Jede Säule kann uns genommen werden. Und was will uns eigentlich diese ganze lange Geschichte von David eigentlich sagen? Ich glaube, dass Gott uns zwei Warnungen geben möchte. Gott möchte sagen, Säulen werden zu einem Ersatz für Gott. In 5. Mose 33, Vers 27 heißt es: In seinen Armen fängt er dich auf. Nur Gott ist unsere Stärke. Wir können und sollen uns nur auf ihn und seine ewigen Arme stützen. In Jesaja 41, 10 sagt: Fürchte dich nicht, ich stehe bei dir. Hab keine Angst, ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Ich werde dich aufrecht halten und unterstützen, sagte Gott. Aber solange du dich auf jemand stützt und verlässt, wirst du dich nicht auf mich stützen. Die anderen werden zum Ersatz für mich, sodass du dich durch meine siegreiche Hand nicht unterstützt wirst. Die wichtigste Säule in unserem Leben soll Gott sein und nicht die anderen. Und als zweites, Säulen führen dazu, dass unsere Blickrichtung immer horizontal bleibt. wenn du dich auf einen anderen Menschen oder auf eine andere Sache stützen tust, dann blickst du nur zur Seite und nie nach oben. Dein Blick wird immer zur Seite auf die anderen Menschen oder auf diese Sache gelenkt sein. Und dein Blick wird niemals nach oben gehen. Und du wirst feststellen, dass du immer nach dem Menschen Ausschau halten wirst oder immer diese Sachen vor Augen haben wirst, auf die du dich verlassen tust. Und dieses freundliche, dicke Bankkonto oder auf deinen Tresor in deinem Keller, diese Dinge, die halten deinen Blick in der Waagrechten fest. Und menschliche Säulen, die lähmen dein Glaubensleben. Solche selbstgemachten Säulen, deine Sicherheiten, die lähmen dein Glaubensleben, weil dein Blick nie zu Gott geht. Ich kenne Menschen, die glauben, dass es für jedes Problem in ihrem Leben eine technische Lösung geben muss. Und bei Krankheiten muss unsere Medizin heute so weit sein, dass es eine medizinische Lösung oder ein Medikament dagegen geben muss. Aber sie würden niemals, niemals auf die Idee kommen, dass es Gott gibt, der ihre Lösung für ihr Problem sein könnte. Ihre Säulen sind Menschen gemacht. Und wenn Gott nicht die Säule unseres ganzen Lebens ist, dann werden einmal alle anderen Säulen, die wir uns zusammengebaut haben, auf dem unser Lebensfundament steht, einfach wegbrechen. Und das sage ich euch jetzt, wo ihr vielleicht noch nicht am Zerbröckeln seid. Und jeder von euch weiß, auf was für Säulen ihr euch verlassen tut. Und welche Säulen ich mir in meinem Leben aufgebaut habe. Und Gott möchte uns warnen. Er möchte uns warnen, dass er die Säule in unserem Leben sein möchte. Und dass unser Blick zu ihm gehen soll. Vielleicht hast du es schon erfahren oder vielleicht kennst du Leute, denen das passiert ist. Das können Beziehungen oder Ehen sein, die zerbrechen. Das kann dein Wohlstand sein, der plötzlich weg ist. Das kann deine Gesundheit sein, die sich verabschiedet hat. Das kann der tolle Arbeitsplatz sein, wo du plötzlich nicht mehr gebraucht wirst. Oder es kann dein großer Traum sein, den du jetzt begraben musst, weil er eben geplatzt ist. Alles schmerzliche Angelegenheiten. Und jetzt hast du die Wahl. Du kannst dich umsehen nach Gleichgesinnten und verbittert ins gleiche Horn stoßen. Oder du kannst mit all deiner Last, deine ganze Last auf Gott werfen, sich allein auf ihn verlassen und dich auf ihn stützen. Und es gibt da ein Gebet, was ich gelesen habe. Und dieses Gebet kommt von A.W. Tozer. Und er hat ein sehr passendes Gebet geschrieben, das ich zum Schluss lesen möchte. Und wenn du mutig genug bist, dann kannst du dieses Gebet mit mir jetzt beten. Lasst uns aufstehen dazu. Vater, ich möchte dich kennenlernen. Aber mein feiges Herz, das weigert sich, seine Spielsachen aufzugeben. Ich kann nicht ohne innere Verletzungen von ihnen lassen. Und ich möchte dir nicht verhehlen, dass ich schreckliche Angst davor habe, sie loszulassen. Ich komme zitternd vor dich, aber ich komme zu dir. Bitte reiß aus meinem Herz all jene Dinge, die ich so lange hochgehalten und geschätzt habe. Und die ein Teil meines Selbst geworden sind. Tu das, damit deine Majestät einziehen und ohne Konkurrenz dort wohnen kann. Dann soll mein Herz keine Sonne mehr brauchen, damit sie in ihm scheine, denn du willst sein Licht sein und dort wird keine Nacht mehr sein. Im Namen Jesu. Amen.